Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Michael, die Frage, wann ist Deutschland, wann ist Europa, wann ist die Welt klimaneutral, die beschäftigt die Menschen ja spätestens eigentlich seit den 1970er, 80er Jahren. Der Club of Rome war so der erste Aufschlag hin zu einer Welt, die im Einklang mit ihrem Klima lebt. Das ist aus dem Ruder gelaufen, darin gibt es eigentlich keinen Zweifel. Die Frage ist, bis wann schaffen wir die sogenannte CO2-Neutralität? Da werden ja verschiedene Daten genannt. 2050 war mal im Gespräch, jetzt habe ich neulich 2040 gelesen. Du hast mit jemandem gesprochen, der sagt, 2045 könnte nicht passieren, ist vielleicht ein Datum, das möglicherweise schwierig ist. Mit wem hast du gesprochen und glaubt er, dass wir bis zumindest 2045 CO2-neutral werden?
Ja, also ich bin schon CO2-neutral. Also ich habe ja so ein kleines Solarkraftwerk auf meinem Dach, fahre ein Elektroauto, nutze eine Wärmepumpe, nee, Spaß beiseite, dafür grill ich, also das ist dann, das
ruiniert
dann.
Mit Holzkohle?
Mit Holz, aus heimischen Wäldern, also das, ja, okay, ist dann auch irgendwie nachhaltig, aber genau, also vielleicht einen Schritt zurück, es gab eine Studie oder eine Veröffentlichung mit dem Titel Klimaneutrales Deutschland 2045, dort waren so Institute dabei wie Agora Energiewende, die kennt man ja, also Denkfabriken aus dem grünen Spektrum. Und die haben skizziert, wie man klimaneutral wird. Jetzt ist halt die Frage, ist das realistisch? Also kann man mit Sonne, mit Windkraft das schaffen? Und das sagt Björn Peters, der sich diese Studie angeguckt hat und skizziert hat, wie man es, also mit Kolleginnen und Kollegen, wie man das schaffen kann, sagt, nee, das funktioniert halt ohne Backup-Kraftwerke nicht. Weil es gibt halt auch mal Tage, wo die Sonne nicht scheint, wo der Wind nicht weht. Und der sagt, ja, man könnte es rein theoretisch schaffen, diese Klimaneutralität, wenn man zum Beispiel auf Kernkraft setzt. Also wir haben ja unsere Kernkraftwerke abgeschaltet, die ist komplett weggefallen. Also da gibt es schon noch Stellschrauben, aber so wie die aktuelle Politik das derzeit betreibt, wird es nicht funktionieren.
Was Björn Peters noch sagt zu Klimaneutralität, was möglich ist, was aktuell schon vorhanden ist und ob du mit deinem Solarkraftwerk auf dem Dach und deiner Wärmepumpe auch einen Beitrag dazu leistest und natürlich alle, die jetzt zuhören, das verrät Björn Peters im Interview mit Michael. Viel Spaß.
Strom ausschließlich aus Sonne und Wind bis zum Jahr 2045. Kann das für ein Industrieland wie Deutschland funktionieren? Diese Frage stellen sich derzeit viele Menschen in Deutschland. Und darüber wollen wir heute reden. Unser Gast ist Dr. Björn Peters. Er ist Physiker und Energieökonom. Herzlich willkommen, Herr Dr. Peters.
Vielen Dank, Herr Scholl.
Herr Dr. Peters, es gibt ja eine Studie Klimaneutrales Deutschland 2045, unter anderem mitverfasst von Agora Energiewende. Erklären Sie uns noch mal ganz kurz, was in dieser Studie steht.
Also zunächst, es war keine Studie, sie wurde nicht richtig veröffentlicht und es war eine Szenarioanalyse, wo man ein Szenario mal aufgemalt hat. Es gab davor eine Studie Klimaneutrales Deutschland 2050, wo vorgerechnet worden ist, ob das funktionieren kann, bis 2050 aus sämtlicher Nutzung von fossilen Energierohstoffen auszusteigen. Das wurde dann von Agora Energiewende, der Prognos AG, dem Wuppertal-Institut und dem Öko-Institut dann 2021 nochmal neu berechnet, ob das auch für 2045 möglich sei. Und die Autoren kamen zum Schluss, ja, das geht. Und sie haben dabei aber einige Annahmen einfach getroffen und mal reingeworfen und gesagt, naja, hier brauchen wir doch noch eine Verhaltensänderung, das wird dann schon irgendwie gehen. Was wir damals bemängelt haben, und ich erzähle doch gleich auch dazu, was wir ist, ist, dass es eine reine Szenarioanalyse eben war, die aber jede Form eines Projektplans vermissen lässt. Ein Projektplan zeichnet sich dadurch aus, dass er die Ressourcen benennt, eine Energiebilanz, eine CO2-Bilanz, also die all diese Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Sonne und Wind und die Speicher und die Gaskraftwerke, die man dann trotzdem braucht, die verbrauchen ja auch CO2, wenn sie produziert werden. Und ob das eben damit kompatibel ist, das wurde gar nicht untersucht. es würde auch nicht, und das ist das Schlimmste eigentlich, es würde keinerlei Ansätze von Risikomanagement präsentiert. Also dass man sich mal Gedanken macht, ja, wer baut uns das alles? Haben wir genügend Leute? Müssen wir da importieren? Welche politischen Risiken entstehen dabei, wenn wir uns sehr stark abhängig machen? Beispiel Photovoltaik von China, können die uns die Strategie auch vermasseln? Also all diese eigentlich notwendigen, dringend notwendigen Ansätze haben massiv gefehlt in der Studie. Und deswegen ist es sehr bedauerlich, dass die Politik diese Analyse und dieses Szenario zur Grundlage des Klimaschutzgesetzes von 2021 gemacht hat und jetzt ja sogar ein, nicht als Staatsziel, aber als Randnotiz im Grundgesetz diese Klimaneutralität 2045 verankert worden ist.
Ja, lassen Sie uns mal vielleicht auf den aktuellen Strommarkt in Deutschland blicken. Also wo kommt denn unser Strom derzeit her?
Natürlich aus Sonne und Wind, wenn das Wetter gerade zufällig mitspielt. Nachts natürlich zum Beispiel keine Solarenergie, das ist trivial. Ansonsten sehr viel nach wie vor aus Kohle und Gas und aus Importen von sehr viel französischem Atomstrom, polnischem Kohlestrom, auch tschechischem Kohlestrom. Dann aus Pumpspeicherkraftwerken aus Österreich und der Schweiz. Das sind so die wesentlichen Energiequellen für Deutschland.
Ja, und ich habe jetzt gelesen, es gibt ja derzeit auch schon Probleme im deutschen Stromnetz. Also wir haben Tage, da scheint die Sonne, insbesondere im Sommer, sehr lange. Und dann haben wir auch windige Tage im Sommer und vielleicht nicht so ganz den Verbrauch wie jetzt im Winter, weil die Wärmepumpen nicht laufen oder weil die Leute im Urlaub sind oder keine Ahnung, verschiedene Gründe. Jetzt haben wir ja schon Situationen, wo Strom oder wo mehr Strom vorhanden ist, als gebraucht wird. Also was macht man denn in dieser Situation mit diesem, in Anführungszeichen, überschüssigen Strom? Wo geht denn der hin?
Also wenn er nicht abgeregelt wird, das kann natürlich auch blühen bei Netzengpässen, dann wird er an der Börse verkauft. Und wenn sich kein Käufer findet, der einen Wert darin sieht, dann findet man vielleicht Käufer oder Abnehmer, die noch dazu Geld haben wollen. Das sind also die Zeiten mit negativen Strompreisen. Und das ist deswegen so enorm volkswirtschaftlich sehr, sehr problematisch, weil mit zunehmendem Ausbau diese Stunden immer häufiger werden. Wir hatten letztes Jahr schon rund 500 Stunden mit negativen Strompreisen und also bei knapp 9000 Jahresstunden. Das sind also schon 5% der Zeiten, wo das vorkam. Und das ist problematisch, weil die Betreiber dieser wetterabhängigen Kraftwerke, also Solar- und Windkraftwerke, die bekommen ja immer den gleichen Preis, weil das so gesetzlich festgelegt ist, in dem EEG. Und der Bundeshaushalt bezahlt die Differenz. Und wenn man jetzt mehr und mehr die Wetterabhängigen ausbaut, bekommt man ein quadratisches Kostenproblem. Also zum einen gibt es dann einfach schlichtweg mehr Solar- und Windbetreiber, die man irgendwie daraus bezahlen muss aus unseren Steuermitteln. Und zweitens, je mehr von denen am Markt aktiv sind, desto stärker wird natürlich der Börsenstrompreis dann auch gedrückt, weil es einfach schlichtweg das Überangebot zu diesen Zeiten immer größer wird. Und wir haben nun mal ein riesengroßes Problem mit der extrem hohen Gleichzeitigkeit von Solarproduktion und von Windproduktion jeweils. Dass, also wenn meine Windmühle sich gerade dreht, dass dann alle anderen Nachbarn um mich herum eben auch gut Windstrom produzieren können. Und dadurch steigt das Angebot, der Preis sinkt und der Differenzpreis zwischen dem absinkenden Preis und der Festvergütung steigt. Und das ist der zweite Faktor, der eben multiplikativ dazukommt für den Steuerzahler. Und deswegen, wir haben ein quadratisches Problem mit dem Kostenproblem, mit dem Ausbau von Sonne und Wind.
Ja, und das Problem hat man ja im Winter andersrum. Also da gibt es Tage, wo die Sonne nicht so scheint. Also es ist ja jetzt ja physikalisches Gesetz. Und zum anderen haben sie dann auch Tage, wo vielleicht der Wind nicht so weht. Also so diese Dunkelflauten. Und dann muss ich ja ein Backup haben. Also zum Beispiel im Saarland gibt es ja noch Kohlekraftwerke, die dann ab und zu mal noch in Betrieb sind. Aber das, also kann man sowas überhaupt auf Dauer aufrechterhalten?
Nein, also und das konterkariert ja auch unsere Ziele, irgendwann mal emissionsfrei den Strom zu produzieren. Wem das eigentlich heute schon ganz gut gelingt, das sind Frankreich und Schweden, weil die halt Kernkraftwerke haben. Aber im Mittel hat Deutschland einen ungefähr 10-mal höheren CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde als Frankreich. Und in absoluten Zahlen, weil unser Strommarkt auch noch relativ groß oder der größte in Europa ist, sind wir natürlich CO2-Weltmeister. Und das ist direkte, unmittelbare Folge von der Energiewende, die es versucht, fossilfrei zu werden ohne Atomkraft.
Ja, also wir haben jetzt die etwas schwierige Ausgangslage für ein Industrieland. Wir haben das Ziel klimaneutrales Deutschland 2045 auch im Grundgesetz dann jetzt entsprechend verankert. Und wir haben jetzt Ihre Studie. Also Sie wollten uns mal mit in Ihre Studie nehmen und vielleicht können Sie auch mal noch mal erzählen, genau, wer Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter da sind.
Also 2021 waren das drei befreundete Wissenschaftler. Wir haben da keine richtige Studie geschrieben, sondern einen offenen Brief an die Autoren. Hatten damals eine Frist, um die Einhaltung einer Frist gebeten von glaube ich 2 Wochen oder sowas. Und dann haben wir auch eine Antwort bekommen. Leider wurden unsere Kernkritikpunkte entweder nicht verstanden oder auf jeden Fall nicht aufgenommen. Nämlich, dass man für ein Szenario, wenn man es ernst nehmen möchte, eben einen Projektplan braucht und dazu gehört Risikomanagement. Und das alles, diese Vernachlässigung der elementaren Vorgaben, die man in der Politikberatung immer einhalten sollte, das hat uns eben besonders geärgert, aber natürlich auch, dass die Politik das dann trotzdem unkritisch einfach übernommen hat. Was jetzt auch für die Qualität der politischen Entscheidungsmechanismen natürlich spricht. Mhm. Ich hätte tatsächlich schon vor 10, 15 Jahren begonnen mit Energiesystemmodellierungen auf Basis von Realdaten. Ein Freund von mir, der habilitierte Physiker Joachim Dengler, der hat irgendwann mal angefangen, ein Tool zu bauen, das Energiedaten verwendet hat von Fraunhofer, die wunderbar sammeln, die kann man also, das sind öffentlich, kann man verwenden, und hat dann einfach mal das Szenario von heute durchgerechnet, das Szenario von 2030, weil das auch bei KND 2045, also so heißt die Studie in der Abkürzung, klimaneutrales Deutschland 2045, kein die 2045, und dann eben auch die 2045er Situation einfach mal durchsimuliert hat. Und die Grundregel eines jeden Strommarktdesigns muss sein, dass Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind, weil sonst das technisch einfach, trivial gesprochen, es knallt dann irgendwo. Mhm. Irgendwas fällt großflächig aus oder wird sogar zerstört, wenn zu viel Energie im Netz ist. Das kann eben auch passieren. Und das hat er mir, also ich habe ihm ein bisschen geholfen beim Aufbau des Tools, aber das hat er alles selber gemacht. Und dann kam er irgendwann auf mich zu: Björn, ich möchte das gerne veröffentlichen. Ich brauche dich als Co-Autor. Und tatsächlich hat er die Hauptarbeit gemacht, aber wir haben dann eben viele Stunden zusammengesessen, das Ganze konzipiert und besprochen und auch die politischen Implikationen diskutiert. Und die sind halt schon relativ gewaltig, weil wir sehen, dass mit den Szenarien, die KND 2045 vorgegeben hat, die Ziele gar nicht erreichbar sind. Und der Unterschied ist, dass die damals das Wetterjahr 2012 herangezogen haben und dann einfach simuliert haben, wie das hochskaliert. Tatsächlich kann man aber also mittlerweile haben wir viel mehr Daten zur Verfügung, was die reelle Einspeisung bei einer bestimmten Wetterlage ist. Mhm. Und das haben wir uns eben zunutze gemacht und stellen einfach fest, dass es immer wieder Situationen gibt, wo man Angebot und Nachfrage nicht zusammenbringen kann. Das gilt auch für die Hellbrise, also wenn es zu viel ist. Sie hatten ja neulich den Dr. Canet hier, der das wunderbar beschrieben hat, was die Konsequenzen in Spanien waren, als einfach viel zu viel Sonne und Wind im Netz waren und das System insgesamt destabilisiert wurde und dann irgendein Auslöser kam, um das dann vollends zum Zusammenbruch zu bringen, wenn ich das, glaube ich, so in einem Satz zusammenfassen kann. Und in unserer Studie finden wir halt schon für 2030 Zeiten, wo es schwierig wird, wo wir dann also fast 20 Gigawatt auch exportieren und importieren müssen. Und das ist eine in meinen Augen zutiefst nationalistische Energiepolitik, die nicht bei den Nachbarn vorab anfragt, sondern einfach mal voraussetzt, dass die dann auch in der Lage sind, mit ihren Systemen uns dann eben 20 Gigawatt zu liefern oder abzunehmen. Und für 2045 wird das noch krasser. Also da muss man dann teilweise so die Hälfte der Energie aus dem Ausland beziehen. Und das ist, dafür sind die Stromnetze heute noch nicht geplant, aber es gibt auch nicht nur keinen Trend, um die weiter auszubauen. Es gibt vielmehr sogar auch Stimmen, gerade aus Skandinavien, die gesagt haben, wir haben jetzt die Nase voll von eurer importierten, also der von euch exportierten Volatilität. Das macht bei uns das Stromerzeugungssystem sehr viel teurer, als es vorher war. Und wir schalten jetzt mal die Konnektoren nach Deutschland ab oder streichen Projekte zum Neubau von solchen Konnektoren und solchen Übertragungsleitungen.
Ja, also das ist ja schon dramatisch. Also wenn die Nachbarn nicht mitgenommen werden, dann ist man ja irgendwann in der Insellage. Aber das wäre jetzt so meine nächste Frage, Thema Netzausbau. Also ist das überhaupt realistisch, dass man das Netz auf diese neue Energieformen, also sprich Sonne und Wind, so schnell bis 2045 ertüchtigen kann, dass das alles funktioniert? Also das ist ja auch noch ein großer Faktor.
Nicht nur bis 2045 nicht. Es ist, also da gab es tatsächlich 2004 eine richtig fundierte, gute Studie. Das war die Doktorarbeit von Gregor Zisch in Kassel. Und der hat so ein Szenario aber mal mit richtigen Daten durchkalkuliert, hat gemerkt, jawohl, das geht schon, dass man über eine größere Region einen unabhängigen Netzbetrieb hinbekommt, und zwar hauptsächlich mit Windenergie, weniger mit Solarenergie. Daraus wurde irgendwann mal Desertec gemacht, aber eben falsch verstanden, weil Westafrika ist ein Sommerwindgebiet, während wir ja eher ein Winterwindgebiet sind. Mhm. Und wenn man eben von Westafrika bis Sibirien geht, dann hat man tatsächlich, konnte er nachweisen, über relativ langjährige Wetterdaten, dass man dort tatsächlich immer irgendwo einen Wind hat. Und Europa selber ist aber viel zu klein dafür. Und deswegen ist auch der Netzausbau, also würde nicht wirklich helfen. Wir verschwenden da gerade viele hundert Milliarden, die uns aber einer Lösung nicht wirklich näher bringen. Und das sollten wir wahrscheinlich uns auch noch mal richtig ansehen. Ich möchte noch auf einen Aspekt hin, das sind die politischen Risiken. Also selbst wenn es technisch machbar ist, von Westafrika bis zum Ural ein Netz aufzubauen, wir haben jetzt neuerdings auch ein paar Kriege, der Russland-Ukraine-Krieg. Wir hatten auch mal kriegerische Konflikte beim Auseinanderbrechen Jugoslawiens. Wir wissen nicht, wie das mit Nordafrika weitergeht. Wir wünschen uns das natürlich nicht, aber ein Stromnetz, das wirklich sekundengenau die Energie ohne Backup liefern soll, aus so großer Entfernung, nicht davon abgesehen, dass die Übertragungsleitungen ungefähr Größenordnung 100 Mal größer sein müssen als heute, um also sämtliche Energie, die Europa verbraucht, je nachdem von dort, wo sie erzeugt wird, dann auch hinzubekommen. Abgesehen von der enormen technischen Herausforderung, die das bietet, ich halte es für völlig verantwortungslos, sowas dann ernsthaft vorzuschlagen. Und traditionell hatten wir halt ein dezentrales Energieerzeugungssystem, dass die Großkraftwerke bei den großen Verbrauchern standen und die Kleinkraftwerke bei den kleineren Verbrauchern. Mhm. Und die Netze hatten eine ganz andere Rolle, nämlich mussten nur den Spitzenlastausgleich übernehmen. Aber wenn das jetzt alles, also auch die Grundlast, sämtliche Energie über solche großen Netze transportiert werden sollen, dann ist das hochgradig problematisch und ein Risiko, das absolut unverantwortlich wäre, einzugehen.
Ja, Jetzt gibt es ja Stimmen, die sagen, ah, das ist ja alles gar kein Problem, wir bauen Speicher. Also zum einen Großspeicher, zum anderen kann man die Elektrofahrzeuge, die in den Einfamilienhäusern, in den Garagen stehen, als Speicher nutzen. Also man lädt die irgendwie tagsüber auf oder nachts mit Windstrom oder wie auch immer. Oder man stellt noch Batteriespeicher zu den PV-Anlagen dazu. Also ist so ein Speicherszenario realistisch oder wie schätzen Sie das ein?
Leider nein. Also auch dazu habe ich schon vor 10, 12 Jahren sehr viel gearbeitet. Und wir finden das jetzt auch in der neuen Studie. Also ich gehe mal davon aus, dass ich dann das auch unten irgendwie einblicken, den Link zu unserem Papier.
Machen wir, ja.
Um es ganz auf einen Punkt zu bringen, Speicher und auch Lastmanagement, also dass man dann halt sagt, Sie, Herr Scholl, Sie können mal ein bisschen später bügeln, jetzt gerade ist Nacht und es weht kein Wind, machen Sie es morgen früh, da haben wir dann wenigstens Solarenergie. Das kann man natürlich machen, aber es bietet, da gibt es auch genügend Studien drüber, wie Lastmanagement funktioniert und auch wie Batteriespeicher funktionieren, die bieten Entlastung für wenige Stunden. Also eine bis maximal 6 Stunden, ganz, ganz wenige Speicher oder auch Flexibilitäten, gerade in der Industrie, wo die meiste Energie ja verbraucht wird, wo man über mehr als 6 Stunden Last auch verschieben kann. Aber ich habe das damals bei der Analyse der Wetterdaten gefunden, wir sehen es hier in der Studie auf Basis der Realdaten gleichfalls. Die Herausforderungen, die entstehen beim Umbau auf ein wetterabhängiges Energiesystem, bemessen sich nach Tagen und Wochen. Mhm. Weil man hat eben manchmal eine Woche oder sogar 2 Wochen keinen Strom im Netz, weil es eine stabile Hochdruckwetterlage gibt im Winter, es ist auch noch kalt, es ist eine Hochnebeldecke über Deutschland, die Solaranlagen produzieren so gut wie gar nichts, vielleicht 1-2% dessen, was sie könnten. Und Wind, es regt sich auch kein Lüftchen, und zwar in ganz Mitteleuropa. Und das sind die gefürchteten Dunkelflauten. Und um die zu überbrücken, müsste man die Speicher, die man heute andenkt, um einen Faktor 100 mindestens ausbauen, wenn nicht einen Faktor 1000. Und da wird es dann irgendwann mal auch grotesk, wenn man sich vorstellt, also so ein Speicher, den man so baut, das sind dann hunderte Millionen Tonnen an reinen Batteriematerialien und wir reden dann schon von Kubikkilometern an Volumen, die diese Speicher einnehmen würden. Also insofern, das ist alles, ich nenne es eigentlich sowas wie Hausmannslogik, weil also meistens hört man es von Männern und nicht von Frauen, das Argument, aber die dann halt sagen, ach, ich habe hier so eine Solaranlage und einen Speicher auf meinem Dach und ich bin total energieautark, naja, 8 Monate im Jahr, danach brauche ich natürlich ein bisschen Netz, aber das vergessen wir mal. Aber so kann man natürlich kein Energiesystem planen und modellieren. Das ist reine Haushaltslogik, Hausmannslogik. Das trägt aber nicht für das Design eines Energiesystems für eine Industrienation.
Ja, ich glaube, das ist auch so das größte Problem und wird in den Szenarien eigentlich berücksichtigt, dass der Strombedarf auch steigt. Also man sieht ja, das Heizungssystem soll ja durch Wärmepumpen auch auf elektrische Energie umgestellt werden, also weg von Gas und Öl oder Pellets oder was auch immer. Und die Elektromobilität steht ja erst am Anfang in Deutschland. Also da gibt es ja noch viele, die kein Elektroauto fahren, aber die möglicherweise eins fahren sollen, weil es politisch gewünscht ist. Also oder auch das Thema KI, also dass man Rechenzentren braucht, die diese ganzen Anfragen dann entsprechend abfragen oder bearbeiten können. Ist das schon berücksichtigt?
Also in sowohl KND 2045 und auch in unserer Analyse, also wir haben die Parameter von KND 2045 als gegeben akzeptiert und haben gesagt, jawohl, das übernehmen wir jetzt mal so. Nichtsdestotrotz, also man spart Energie durch die Elektrifizierung in weiten Bereichen. Also Wärmepumpen sind eigentlich schon eine sehr effiziente Art zu heizen. Und vor allem dann effizient, auch kosteneffizient, wenn der Strom, wenn Strom niedrig und also preisgünstig ist. Tatsächlich haben wir ja eine Strategie, die Strom tatsächlich immer stärker verteuert. Und deswegen haben die Wärmepumpenhersteller haben es im Moment schwer, genauso wie die Elektroautos auf Halde stehen, im Gegensatz zu China. Weil bei uns der Strom fast 10-mal teurer ist als in China. Und dann ist natürlich so ein Batterieauto, batteriebetriebenes Auto ist natürlich dann sehr unattraktiv. Aber grundsätzlich spart man schon erstmal Energie. Wenn man also sehr effiziente Stromquellen hätte, und daraus dann ein Auto antreibt, dann hat es schon einen sehr guten Wirkungsgrad. Und in die meisten Autofahrten, ach, dann ist der Motor erstmal kalt und dann muss der mit der eigenen Energie aufgewärmt werden. Dann arbeitet der Motor nicht wie bei Vollgas in einem sehr günstigen, effizienten Bereich, sondern er tuckert da vor sich hin und hat deswegen dort spezifisch gesehen niedrigen Wirkungsgrad, sprich höheren Energieverbrauch in Form von Diesel. Das sind alles so Faktoren, wo das E-Auto schon ganz gut dasteht. Es setzt sich aber halt nicht durch, weil die meisten Leute brauchen das Auto auch mal auf der Langstrecke, wo halt E-Autos nach wie vor eigentlich noch nicht ausentwickelt sind und auch die ganze Ladestruktur nicht passt. Und zweitens, bei so teuren Stromtarifen, wie wir es haben, ist es einfach schlichtweg unattraktiv. Man sieht ja auch, ich habe jetzt gerade wieder gelesen, dass sich 85% der Menschen in Deutschland bei ihrem nächsten Auto für einen Benziner oder Diesel entscheiden werden.
Ja, genau. Bleibt auf jeden Fall spannend, wie es da weitergeht. Jetzt springen wir mal ins Jahr 2045. Also wir haben jetzt irgendwie 100% Solar, Wind, Pumpspeicher oder andere regenerative Energien im Einsatz. Aber wir haben ja das
im Himmel gefallen oder von einem rosa Einhorn vorbeigebracht worden. Das können wir mal so
fest. Genau. Also wir sind ja kreativ, wir denken uns da einfach mal rein. Aber man hat dann ja die Probleme im Winter, also mit den Dunkelflauten, mit dem Netzausbau. Also das heißt, ich brauche ja immer noch ein Backup. Und wie könnte denn dieses Backup aussehen?
Also darüber macht eben kein D2045 keine Angaben. Und also was dann droht, wenn man sich mal vertan hat und nicht alle Wetterlagen richtig vorhergesehen hat, dann würde einfach Deutschland stillstehen, wenn das mal, das haben wir jetzt Ende April in Spanien gesehen, wenn das nur ein halber Tag ist, dann feiern wie in Madrid die Leute halt ein spontanes Straßenfest, aber es war Sommer, also oder 25 Grad draußen im Frühling, das macht dann natürlich schon ein bisschen mehr Spaß. Wenn das im Winter passiert, und das ist halt für Deutschland die gefährlichere Situation, und die Häuser bleiben kalt, die Herde bleiben kalt und das über 3-4 Tage. Man sollte nicht vergessen, wenn Strom ausfällt, dann gibt's auch keine Supermärkte, keine Tankstellen, dann bricht die komplette Infrastruktur zusammen. Und das ist ein Spiel, das man schon mal betrachtet hat. 2011 gab's dazu vom Bundestag eine beauftragte Studie über die Folgen eines langanhaltenden und großflächigen Stromnetzausfalls. Da kam eben raus, nach spätestens 3-4 Tagen ist unsere Zivilisation untergegangen, weil man dann ganz viele Fertigkeiten verliert oder zum Beispiel die ganzen Melkmaschinen von den Kühen in den großen Ställen, die arbeiten mit Strom. Hm. Und wenn dieser Strom über 3 Tage ausfällt, dann sind die Kühe alle kläglich verendet, qualvoll verendet, weil sie eben keine, nicht gemolken werden können. Und so, also so plötzlich so viele Handwerker noch zu kriegen, ist dann eben auch unmöglich. Das heißt, unsere gesamte Lebensmittelproduktion bricht zusammen und damit sind wir Geschichte. Hm.
Ja, also schwieriges Szenario für ein Industrieland. Also ich meine, das eine ist ja der Aspekt, die privaten Haushalte, das andere ist natürlich die Industrie, die da nicht lange fackelt und wahrscheinlich energieintensive Industrie nicht mehr in Deutschland ansiedelt. Aber Sie haben ja in Ihrer Studie auch vorgeschlagen, also wenn man dieses Ziel ernst nimmt, Klimaneutralität bis 2045, da könnte man ja schon noch was machen und Sie haben eine Lösung skizziert, vielleicht. führen Sie uns da nochmal kurz in Ihre Gedankengänge ein.
Ja, also tatsächlich könnten wir mit einem Schwenk wieder zur Kernenergie tatsächlich das hinbekommen, aber das ist halt die einzige Technologie, mit der man eine Energiewende tatsächlich erfolgreich umsetzen kann. Erstens könnten wir die Kernkraftwerke, die ja noch stehen, das sind bis zu 11 Stück, wieder reaktivieren. Und das ist auch, also das ist technisch überhaupt kein Problem. Es würde die ersten beiden Kernkraftwerke, nämlich Brokdorf und Emsland, könnte man wahrscheinlich Brokdorf noch dieses Jahr in Betrieb nehmen. Vielleicht spätestens 26, Emsland auch. Je nach Rückbaustand müsste man halt mehr machen bei den Kraftwerken und man müsste dazu eben auch bis mehr Jahre einplanen, aber die wären definitiv alle vor 2032 wieder am Netz, also sogar 6 Jahre, also 2031 könnte man schaffen. Und das wäre auch deswegen eine sinnvolle Zeitspanne, weil uns fehlen natürlich mittlerweile Betriebsmannschaften. Die müsste man wieder neu qualifizieren. Und auch das ist möglich. Aber dauert halt 3 Jahre, bevor sie als Maschinenbauingenieur Schwerpunkt Kernkraft auch wirklich die Schicht übernehmen dürfen. Das ist eine Zusatzqualifikation von 3 Jahren. Diese Zeit muss man einplanen, aber das wäre schon mal möglich. Dann könnten wir das tun als zweiten Schritt, aber auch schon heute beginnen, den Neubau von Kernkraftwerken planen. Mhm. Und zwar idealerweise an den Standorten, wo es ja schon mal eine atomrechtliche Genehmigung gab oder die teilweise noch aktiv ist, wo es Strom, die ganze Infrastruktur da ist, inklusive der Stromnetzanschlüsse und der Logistik, also dass man da einen Gleisanschluss hat und oder vielleicht das über einen Schiffsweg, über einen Wasserweg erreichbar ist. Da haben wir 17 Standorte, an denen man eben typischerweise 30, 40, 50 Kernkraftwerke bauen könnte, ohne jetzt an neue Standorte ranzugehen, also einfach durch Erweiterung. Und also was ja auch in Deutschland wichtig ist, auch die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde ja dort schon mal erfolgreich durchgeführt. Insofern wäre das ein bisschen einfacher. Erfordert natürlich einige gesetzliche Änderungen, aber das wäre eben ein sehr lohnenswerter Weg auf jeden Fall, weil damit könnte man die Energiekosten halbieren langfristig, gerade im Verhältnis zu dieser Strategie sehr stark auf Wetterabhängige zu setzen und auf Netzausbau. Also im Moment ist ja die Stromkosten nicht dominiert von der Stromproduktion, auch wenn das schon deutlich teurer geworden ist, sondern vom Netzausbau. Die Netzentgelte sind jetzt doppelt so teuer wie vor 10 Jahren noch die Stromkosten alleine. Und das ist unvermeidliche Folge dieser Strategie, auf wetterabhängige Energien zu setzen. Also es wird sich also auch nicht wegkriegen lassen. Genau, und als dritten Schritt von der Nuklearstrategie sollte man dran denken, auch neue Kernkraft, also sogenannte Advanced Nuclear Reactors zu fördern, weil die existierenden, auch käuflich erwerbbaren Leichtwasserreaktoren sind ganz hervorragende Mittel, um preisgünstig, sicher, zuverlässig, umweltfreundlich Strom zu produzieren. Aber der Energiebedarf einer Industriegesellschaft ist ja nur zum kleinen Teil, so Viertel, Fünftel rund. Das lässt sich jetzt auch noch ein bisschen steigern, aber also ist eben geprägt durch nicht elektrische Anwendungen, wie das dann heißt. Mhm. Also man braucht Hochtemperaturreaktoren, mit denen man dann direkt chemische Prozesse, metallurgische Prozesse antreiben kann. Auch könnte man damit synthetische Fuels, also Brennstoffe, herstellen, die man zum Beispiel im Flugzeugbau nach wie vor brauchen wird oder für den Antrieb von Flugzeugen und auch also Containerschiffen, sowas. Also auch das ist alles nötig. Und dann kommt vielleicht auch irgendwann mal in der zweiten Jahrhunderthälfte die Kernfusion. Also bisher ist es alles Kernspaltung, die ist nun mal Stand der Technik. Wenn wir nicht halt unsere Volkswirtschaft opfern wollen, dann sollten wir eben die bestehenden Kernspaltungstechniken nutzen. Und die Kernfusion, das wird von manchen Politikern, auch mir persönlich bekannten Politikern aus dem bürgerlichen Spektrum, zu stark überbetont, weil das ist einfach eine Zukunftshoffnung für, wie gesagt, in 25, 30 Jahren. Und dann ist es immer noch nicht sicher, dass es da sein wird. Und bis dahin ist aber wird unsere Volkswirtschaft so stark gelitten haben, dass man sich wirklich ernsthaft die Frage stellen muss, ob überhaupt noch was da ist von ihr.
Ja, also das hoffen wir doch. Also wir tun ja unseren kleinen Beitrag dafür, dass der Standort Deutschland attraktiv bleibt. Aber vielleicht lassen Sie zum Abschluss nochmal über so die öffentliche Diskussion, öffentliche Meinung sprechen. Also ich habe den Eindruck, wenn man so Dinge, also vielleicht nur persönlich, also ich habe so eine PV-Anlage auf meinem Dach, speist da schon seit 14 Jahren ins Netz ein, habe ein energiegedämmtes Haus, fahre ein Elektroauto, habe sogar eine Wärmepumpe, also bin eigentlich so das, was die Grünen sich so unter einem idealen Bürger wahrscheinlich vorstellen. Aber ich habe den Eindruck, wenn man halt die Fragen aufruft, wie schaffen wir die Klimaneutralität oder die CO2-Neutralität bis 2025 und ist Wind und Sonne das Allheilmittel, um unsere Volkswirtschaft auch mit Energie zu versorgen, insbesondere die Industrie, da wird man schnell in diese Klimawandel-Leugner-Ecke gestellt. Also nehmen Sie das auch wahr, dass man solche Themen eigentlich gar nicht mehr diskutieren kann in Deutschland?
Ja, natürlich, aber ich kümmere mich nicht drum. Also man kann einfach, also meine Geduld ist zu Ende. Wir haben jetzt einen Stand erreicht, wo die Klimadebatte, jedwede Umweltdebatte zum Beispiel, total dominiert. Wir unsere Umwelt vernichten, unsere Wirtschaft vernichten im Zuge von Klimapolitik. Und dabei ist das gar nicht nötig. Also wir haben uns im Pariser Klimaabkommen dazu verpflichtet, bis zum Ende des Jahrhunderts unsere CO2-Emissionen ins Gleichgewicht zu bringen mit den natürlichen Senken. Und also erstens steht da 2099 und nicht 2045. Zweitens, dieses Vorziehen vom europäischen Ziel von 2050 auf 2045 erspart der Natur kein Gramm CO2, weil alles, was wir dann nicht emittieren, dürfen die Europäer, die anderen Europäer dann mehr verbrauchen und emittieren. Und das ist einfach, also sowas von kürzlich. Es gibt jetzt sogar Städte, die denen gesagt haben, wir werden bis 2030 oder 2035 klimaneutral. Das ist einfach, das ist so dumm eigentlich, dass man es gar nicht ernst nehmen kann. Also da haben sehr viele Leute den Aluhut auf und merken es nicht, was sie da machen. Und dann ist es eben auch noch ein anderer Aspekt, was heißt eigentlich Klimaneutralität? Also die natürlichen Senken nehmen, das sind vor allem Pflanzenwachstum und die Ozeane, die nehmen desto mehr CO2 auf, je mehr davon in der Luft ist. Das ist eine naturwissenschaftliche Binsenwahrheit. Und also gerade der Co-Autor von der Studie, der Joachim Dengler, der hat neulich auch ein Papier, auch nach Peer Review veröffentlicht, also durchaus ernst zu nehmen, wo er vorgerechnet hat, dass wenn wir die CO2-Emissionen weltweit konstant halten bei rund 30 Milliarden Tonnen pro Jahr, dass dann die sich ein neues Gleichgewicht im CO2-Level ausbildet von rund 475 Parts per Million. Das sind also 50 mehr als heute ungefähr. Wir sind bei rund 425 derzeit. Und das ist so weit weg von allen Klimakatastrophenszenarien, wie man es sich nur wünschen kann. Und also insofern ist das diese ganze Klimadebatte einfach total verrutscht. Das lässt sich mit keiner Naturwissenschaft dieser Welt begreifen, aber nur noch, das ist wirklich nur noch Religion und sozialwissenschaftlich nachvollziehbar. Und also das kann man sich nicht zum Maßstab machen. Aber nichtsdestotrotz, man kommt in der Debatte ja nicht wirklich dagegen an. Und was ich auch gemacht habe, ich habe ja dieses Jahr schon ein Buch veröffentlicht und da ging es mir eben genau um diesen Punkt, wie kann man das eigentlich wie kann man den Diskurs aufbrechen? Und ich glaube, dass man das nur dadurch bewerkstelligen kann, indem man ein neues, besseres Narrativ in die Welt setzt, das von Hoffnung geprägt ist. Also, dass man nicht mit Angst arbeitet, sondern mit Hoffnung. Und das Buch, das ich geschrieben habe, da muss ich auch erstmal das, was ich jetzt gerade vorhin auch erzählt habe, man muss diese Energiewende-Narrative auch mal zerlegen, aber das ist nur die erste Hälfte des Buches. Und in der zweiten Hälfte geht es dann darum, ja, wie kann man es denn wirklich schaffen? Und das ist über eine Technologiestrategie, ich nenne die ökologischen Realismus. Mhm. Also wir brauchen viel mehr naturwissenschaftlich getriebenen, realistischen Blick auf die Ökologie, auf die Energien, auf die Ökonomie. Und wenn uns das gelingt, und das schlage ich eben in meinem Buch vor, das heißt Schluss mit der Energiewende, warum die deutsche Volkswirtschaft dringend ökologischen Realismus braucht, das ist sozusagen mein Debattenbeitrag, wo ich immer noch hoffe, dass ich möglichst viele, auch gerade Politiker aus dem bürgerlichen Lager dahinter versammeln und sagen, jawohl, das klingt eigentlich sehr vernünftig. Und also Teile der Antwort hatte ich schon geliefert, was die Kernidee ist. Aber ich kann gerne kurz drauf eingehen.
Gerne, ja.
Ja, nee, also die Grundfrage ist einfach, wie bekommen wir 8 oder bald 10 Milliarden Menschen der Welt, die bald den Globus bevölkern werden, in Wohlstand und erhalten gleichzeitig die Artenvielfalt? Also das ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen sollten, weil alles andere wird nicht funktionieren. Oder wir wollen ja nicht, also wir haben auch humanistische Ziele. Wir müssen auch dafür sehen, dass die 3 Milliarden Menschen, die heute in Energiearmut leben, diese überwinden. Und wenn man sich das so anschaut, dann heißt es, dass sich der Energiekonsum der Erde ungefähr verfünffachen muss. Wohlstand ist aber nicht nur Energie, auch wenn das Wichtigste ist, sondern auch Nahrung und Rohstoffe. Also Wohlstand wird auch definiert dadurch, dass ich vielleicht ein schönes Fahrrad habe, irgendwann mal sogar ein Mofa habe oder ein Auto habe. Das fließt natürlich Stahl rein und alles Mögliche. Aber um das so zu gewinnen, dass die Artenvielfalt nicht bedroht ist, benötigt man Technologien, die genau 3 Eigenschaften haben, um eben Nahrung, Rohstoffe und Energie aus der Erde zu holen. Und die müssen möglichst kompakt sein, also möglichst wenig Land und Ressourcen verbrauchen. Zweitens, sie müssen möglichst kreisläufig sein, weil das ist ein Teil des Problems, das wir verursachen, ist der Müll, den wir in die Biosphäre eintragen. Und drittens, sie müssen kostengünstig sein. Und das ist das, was gerade in der deutschen Debatte komplett fehlt. Dagegen, wenn man solche Technologien hätte, dann würden die sich alleine aufgrund, also die kompakte, kreisläufige und kostengünstige Technologien hätte, dann würden es sich ganz von alleine durchsetzen am Markt, einfach aus dem natürlichen Gewinnstreben der Menschen. Und das nennt sich letztlich eine disruptive Technologie und die kann man planen. Das ist eben meine Behauptung oder die ich auch ausführlich begründe in dem Buch. Und man kann Disruption schaffen, deswegen ist es eigentlich eher nicht so richtig eine politische Strategie. Es wäre schön, wenn sich die Politik raushalten würde aus diesen Fragen, sondern es ist eine Investmentstrategie. Also die Leute, wenn die Investoren das machen und die Politik sich raushält und vielleicht nur die Weichen richtig stellt, um die Wirtschaft und die Ingenieure nicht zu behindern, dann könnte daraus eine gänzlich neue Welt entstehen, wo also alle Menschen in Wohlstand kommen, so nach und nach, und die Qualität der Natur sich trotzdem verbessert.
Ja, und das Buch Schluss mit der Energiewende, das verlinken wir natürlich nochmal im Beitrag und wir verlosen auch ein Exemplar. Also wer ein Exemplar haben möchte, gerne eine E-Mail an podcast@unionstiftung.de senden und dann schicken wir gerne auch ein signiertes Exemplar zu an den Gewinner oder die Gewinnerin. Ja, lieber Dr. Peters, vielen Dank für den Podcast, für das Video und ich sage ciao und bis bald.
Ja, vielen Dank, Herr Scholl.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.